Hard, aber Fairway. Der Golf-Podcast mit Beauty und Benny.
Ich grüße euch, ihr lieben Huffies. Wir sind wieder da nach einwöchiger Krankheitspause. Ich muss meinen Kollegen Beauty entschuldigen für letzte Woche. Das Attest ist ausgestellt. Leider konnte er nicht zugegen sein, deswegen ist die letzte Folge ausgefallen. Beauty, bist du wieder fit heute? Geht's denn?
Ja, ich grüße dich erstmal. Es geht wieder. Ja, wir sind bereit und haben Zeit, endlich wieder eine Folge aufzunehmen.
Sehr schön. Es ist ja auch, sag ich mal, nicht langweilig gewesen in den letzten zwei Wochen. Das war schon ein ganz schöner Tritt gegen die sonstigen Narrative, die wir haben. Also ich fasse mal voraus, denn ein leiser Engländer gewinnt einen Major. Das PGA war ja gerade die Championship. Dann Norweger seinen ersten PGA-Tour-Sieg. Der Rahmen zeigt, dass obwohl die New York Post immer sagt, Liv-Spieler werden durch Liv schlechter, das nicht ganz automatisch stimmt, dass man sofort verliert, wie Majors funktionieren. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass Golf wahnsinnig schwer ist. Ja, und im deutschen Golf kann man auch sagen, gibt es mal echte Ergebnisse statt immer nur Pressemitteilungen, wie gut denn die Deutschen aufgestellt sind. Aber bevor wir zu dem ganzen Recap der Golfwochen kommen, habe ich mal den Tag heute genutzt, denn heute am 20.05., an dem wir abends aufnehmen, ist wieder ein kurioser Feiertag. Nämlich heute ist, Beauty, du weißt es vielleicht nicht, aber ich sag's dir, es ist weltweit der Tag der Maße und Gewichte, der englische Weights and Measure Day. Ja, und auch wenn da viele gleich erstmal ins Fitnessstudio rennen und die großen Scheiben auflegen zum Bankdrücken, denke ich, nehme ich das mal zum Anlass und frag dich mal ein bisschen was zu dem Thema, weil du bist ja eigentlich unser ja, Bastler und Alleskenner und Allesmacher. Dich kann ich nicht immer so gute fragen. Nämlich, ich dachte, ich frage dich heute zum Thema Schwunggewicht. Und ich sehe nämlich ganz oft viele Leute, die mitten in der Runde ihre kleine Tools rausholen, am Driver rumschrauben, noch kurz fragen, ja, ist okay, oder, wenn ich meinen Driver verstelle kurz. Ich sage, ja, mach easy, ist ja hier nur eine Spaßrunde oder irgendwas. Dann wird dann erstmal das Loft eingestellt oder nochmal, ich brauche noch 3 Grad mehr Loft oder ich brauche noch dies oder das oder das Schwunggewicht am Driver links wird nach hinten gepackt statt Mitte. Deswegen dachte ich, fange ich mal einfach an und frag dich, was ist eigentlich dieses Schwunggewicht und warum ist das nicht das gleiche wie das Gesamtgewicht des Schlägers, wenn man den auf die Waage stellt? Das ist ja dann, Schwunggewicht ist ja doch was anderes, ne?
Ja, es ist grundlegend komplett was anderes. Man könnte jetzt als Beispiel sagen, man stellt 5 Schläger hin, die exakt gleich schwer sind auf der Waage, sich aber im Schwung komplett unterschiedlich anfühlen. Und da ist dann sozusagen die Gewichtung im Schläger entscheidend, wo das Gewicht letztendlich liegt. Ja, und somit kann das eher in Richtung des Kopfes sich anfühlen im Schwung oder auch in Richtung der Hände. Ja, also je mehr das Gewicht in Richtung Hände sozusagen im Griff gelagert ist, desto leichter fühlt sich so ein Schläger an, weil das Gewicht natürlich auch körpernäher ist, als wenn ich jetzt das ganze Gewicht übertrieben gesagt an die Spitze des Kopfes setze, dann würde sich wie im Grunde der Golfschläger wie so ein Vorschlaghammer anfühlen. Und man könnte den vielleicht gar nicht so gut bewegen, obwohl der Schläger genau das gleiche Gewicht hat wie der andere Schläger, wo das ganze Gewicht an den Händen ist. Und in dieser Thematik spricht man dann vom Schwunggewicht, wo letztendlich der Schwerpunkt des Schlägers auf dem Schläger liegt. Und da gibt es dann so eine gewisse Schwunggewichtsskala, wie das Ganze eingeteilt werden kann. Und jeder sollte da im Grunde ein Set haben bei den Eisen, wo das Schwunggewicht tendenziell gleich ist, beziehungsweise sich nur leicht verändert. Und das ist aber leider in den seltensten Fällen so. Und deine kurze Geschichte noch einzuarbeiten, wenn ich jetzt bei den Drivern da anfange, jetzt auf einmal am Loft und sowas rumzustellen, verändert sich grundlegend am Schwunggewicht nichts. Es sei denn, moderne Golfköpfe haben das ja. Man würde jetzt anfangen, dann noch irgendwelche Gewichte auszutauschen. Das ist heutzutage mit diesem Drehmomentschlüssel ja auch möglich, den man da mitgeliefert bekommt oder den man meinetwegen aus so einem Fitting kennt auf der Range. Und dann könnte ich natürlich da auch grob anfangen, an der Gewichtung meines Drivers etwas noch zu verändern. So kann ich im Grunde nur den Loft verändern. Und was die wenigsten wissen ist, sobald ich anfange, das Loft zu verändern, verändere ich auch gleichzeitig noch die Schlagflächenstellung im Setup. Ich öffne bzw. schließe gleichzeitig noch den Schlägerkopf dazu, was einen enormen Einfluss auf meinen Startpunkt bzw. auf meine Flugkurve haben kann.
Okay, also mehr Loft heißt mehr offen oder weniger offen?
Mehr Loft bedeutet, dass die Schlagfläche, also zumindest bei TaylorMade weiß ich das, dass die Schlagfläche sich mehr schließt und weniger Loft öffnet die Schlagfläche.
Okay, also lohnt sich das, einmal nachzugucken, bevor man einfach wild drauf rumschraubt, ja?
Absolut. Also wenn ich zumindest meine Schwungtendenzen kenne, mein Schwungpfad, das genau trainiere über Trackman oder ähnliche Radareinheiten und dann weiß, dass mein Schläger meinetwegen immer 2 Grad von innen nach außen durch den Ball durchschwingt, dann kann ich natürlich schon was mit der Einstellung am Kopf noch was verändern, was dann eventuell meine Flugkurve beeinflusst. Wenn ich da vorher aber mich nicht belese, was letztendlich auch noch für Dinge an meinem Kopf sich verändern, wenn ich da anfange auf einmal, boah, jetzt möchte ja ein bisschen höheren Flugkurve haben, also haue ich mal hier maximalen Loft auf meinen Driver, dass ich dann gleichzeitig den Schläger da schließe, ich meine sogar bis zu 2 Grad, dann kann es schon enormen Einfluss auch auf meine Flugkurve haben, absolut.
Ja, ganz witzig. Ich hatte mal nur die Geschichte gehört, dass Tiger Woods von Nike oder von irgendwem da mehrere Schläger bekommen hat, die alle gleich sind, wohl laut denen, und dann gesagt hat, hey, nee, der eine, der wiegt irgendwie anders. Und dann haben sie nachgemessen und dann waren es, glaube ich, 2 Gramm oder irgendwas, ne?
Ja, es waren 1,5 Gramm. Ja. Und wenn man halt viele Bälle schlägt, und dann muss man nicht Tiger Woods sein, dann machen 1,5, 2 Gramm im Kopfbereich schon einiges aus. Also das merkt man schon. Ja, und man darf nicht vergessen, so ein Driverkopf hat so roundabout 195 bis 198 Gramm, wenn man den so nimmt, unabhängig vom Fitting. Und wenn da auf einmal 2 Gramm mehr drin sind, dann ist es schon ein merkliches Gewicht, wenn man den Schläger um sich rum bewegt. Und demnach finde ich diese Geschichte halt, ich kenne die ist von Nike damals, die sich ja mit so ein bisschen auch gehypt haben, wie feinfühlig Tiger denn eigentlich ist. So besonders finde ich jetzt die Geschichte halt nicht. Wir hatten uns ja vor kurzem drüber unterhalten.
Du merkst das halt auch. Du merkst ein Gramm Unterschied schon, ich weiß. Das ist das Schöne, also, weißt du, ich kann dich ja auch mit diesem Thema jetzt einfach konfrontieren und an die Zuhörer da draußen, wir haben uns gerade getroffen, rangesetzt, direkt aufgenommen. Ich habe ihm nicht gesagt, worum es geht. Ich habe mir halt ein paar Gedanken gemacht und ich kann dich halt nachts um 3 wecken und dich halt fragen, dass das und das Gewicht mit dem und dem Pfad zusammen und du gibst mir noch ein Ergebnis. Das ist halt immer ganz schön zu wissen.
Ja, ist dann halt oft so ein bisschen so nerdig auch.
Ja, so leicht.
Aber, wenn man sich halt dann ausgiebig auch ein bisschen damit beschäftigt, heutzutage natürlich auch mit einer KI, bekommt man natürlich noch schneller Informationen, mögliche Gewichtungsparabeln, die man natürlich dann auch mathematisch immer nochmal selber nachrechnen sollte.
Sollte, also Fehler, ja, genau.
Fehlerfrei sind die dann da manchmal auch nicht. dann bekommt man da unglaublich gutes Wissen auch dargestellt, beziehungsweise auch Literatur vorgeschlagen, zu dem man oft kostenlosen Zugang auch online hat. Und dann kann man sich da ganz einfach mit belesen und versteht dann da eigentlich auch sehr, sehr viele Dinge, wie man über relativ einfache Eingriffe, vor allen Dingen für die Eisen, was an seinem Schwunggewicht verändern kann, wenn das für einen persönlich nicht passt und wie man auch Schwunggewicht nachkontrollieren kann zu Hause und dann nicht irgendwie erst irgendwo hinfahren muss, die dann da so eine Schwunggewichtswaage haben, sondern im Grunde hat jeder zu Hause selber, sobald man so eine Küchenwaage hat, die feine Gramm-Abwichtungen anzeigen kann. Und dann kann man gewisse Dinge nachrechnen und mal sich eine Tabelle machen, wie ist eigentlich die Gewichtung bei meinem Golfset, was ich jetzt von der Stange bekommen habe. Und dann wird man relativ schnell sehen, dass es da leider auch gewisse Abweichungen gibt, die im Toleranzbereich sind. Aber wenn dann das eine minus 2 und das andere plus 2 ist, dann wiegen auf einmal die Schläger fast genauso viel, was nicht sein sollte. Und das ist dann halt oft problematisch.
Ja, weil viele spielen ja auch diese Mixed Sets, ne? Also da hat man sich mal irgendeinen Eisensatz zusammengekauft, dann von einer anderen Marke einen Hybrid, dann davon den Driver vielleicht den neuen, da mal getauscht und vor allem bei den Wedges dann auch, da gibt's ja drei unterschiedliche Wedges. Da kann schon sein, dass da komplett unterschiedliche Gewichte kommen, ne?
Ja, grundlegend, wenn man dann unterschiedliche Schäfte spielt bei den Wedges, geht das ganz schnell. Wenn man jetzt irgendwie, gibt ja den einen oder anderen, der da auch einen gewissen Verschleiß an Schäften pro Saison hat, aus unterschiedlichen Gründen.
Ja, wenn man an so einem Baum zum Beispiel.
Ja, oder am Knie oder unterm Fuß. Und wenn man dann eben nicht diesen Schaft jetzt aus Kostengründen eventuell nachbaut, sondern halt dann sagt so, ja, dann macht mir mal einfach da einen rein und dann passt es schon. Das kann halt die Charakteristik eines Schlägers komplett verändern. Und auf einmal funktioniert dieser Schläger, der ja vorher immer der Schläger war, nicht mehr so. Und das kann eines der Gründe sein, warum es eventuell so ist. Und
sicher, ja, oder halt das Alter kommt dazu, ne? Dass man halt wirklich, nachdem man 10 Jahre so Zeug gespielt hat, man einfach eine andere Muskelkraft hat oder einfach an einem anderen Punkt ist.
Auch das, ja, und da ist man dann halt auch schnell an einem Punkt, klar, da kann man sich auch verrennen, wenn man dann der Meinung ist, oh, jetzt, das ist aber jetzt nicht genau mein Schwunggewicht und ist so ein bisschen off und da müssen wir jetzt unbedingt noch was machen. Ja, das kann dann auch in die falsche Richtung gehen, aber wie gesagt, sobald das annähernd passt im Set, dass das so durch funktioniert, dann hat man da auch relativ schnell Spaß, auch mit den anderen Schlägern, die man potenziell vielleicht nicht so gut trifft. Und vor allen Dingen das Interessante ist oft, dass genau dann die Schläger, die nicht so gut funktionieren, oftmals genau dann aus diesem Schwunggewichtsbereich raus sind. Ja, die sich dann halt eben nicht so verhalten wie die anderen Schläger, die dann eventuell drin sind. Und das könnte ein Grund sein, warum es eventuell dann dazu kommt. Und das sind all solche Dinge, die man halt einfach mal nachkontrollieren sollte, nicht muss. Aber kann, wer, sag ich mal,
kann.
Genau, wer halt auf einem gewissen Niveau spielt, beziehungsweise für sich der Meinung ist, spielen möchte, der sollte da schon auch einen Blick drauf haben und auch das mal kontrollieren lassen.
Ansonsten habe ich ja gelernt irgendwann mal, dass das Kopfgewicht auch, also das Kopfgewicht vom Schläger dann dein Schwunggewicht erhöhen kann, ne? Also macht ja alles dann mit Tempo und Timing gleich wieder, wenn du da aus deinem Gewicht, was da hinten dran ist am Driverkopf, da sind ja zum Beispiel 2 Gramm dran, du schraubst es an und machst 6 Gramm ran, dann ändert sich ja was, das fühlt sich ja komplett anders an, oder?
Ja, genau, das ist ja, was ich gesagt habe, sobald du am Kopfgewicht hinzu fühlst, verschiebt sich die Schwerpunktachse Richtung Kopf und schon fühlt sich meinetwegen dein Driver auf einmal an wie so ein Vorschlaghammer. Und es gibt ja dann halt auch diese Counterbalance Weights für Griffe, mittlerweile auch für den Griff. Und so kannst du dann halt das Gewicht in Richtung der Hände halt wieder bringen, weg vom Kopf. Bryson DeChambeau ist da zum Beispiel ganz stark auf der Seite, der hat das Gewicht Richtung Hände. Und
also einfach mit einem schwereren Schaft, der länger ist, oder wie?
Nein, also es gibt mittlerweile auch Gewichte, die du in das Schaftende einarbeitest, bevor du den Griff raufziehst. Also du müsstest dafür dann den Griff, der wird dafür abgenommen. Mhm. Dann kommt so ein Gewicht, wird am Ende des Schaftes eingeklebt und dann wird der Griff wieder aufgezogen und schon kannst du da ganz einfach 10, 8, 12, 15, 16, was auch immer, wie viel Gramm du jetzt da hinzufügen möchtest, Richtung Hand bringen. Zusätzlich kannst du auch noch das Gewicht des Griffes ändern. Da gibt es ja auch unterschiedliche Spezifikationen, wie ein Griff vom Gewicht ist.
Ansonsten ist das ja eigentlich ein doppeltes Pendulum, was wir da haben beim Golfschläger. Du hast ja deine Arme. Dann hast du quasi noch deine Handgelenke und dann den Schläger. Also ja, es fängt an beim Ellenbogen, dann geht es weiter zum Handgelenk. Da sind 2 Gelenke, die so richtig schön schwingen. Und dann hast du halt diesen langen Schläger mit ein bisschen Gewicht vorne dran. Ne? Das ja, kann man sich ein bisschen vorstellen. Ich habe da so eine lustige Analogie gehört mit einem Hammer. Einen leichten Hammer, den kann man ja schnell bewegen. Ne? Also so ein Hammer, wo man jetzt zum Haushalt einen Nagel mit reinhaut. Da kannst du ja so richtig schön so ganz schnell klopfen. Ne? Spürt man aber dann den Kopf weniger. Wenn jetzt halt, wie du sagst, so einen schweren Hammer, sondern so einen Vorschlaghammer, den kannst du halt nicht schnell schwingen. Das musst du halt gut timen über den Körper. Da kannst du auch nicht nur über die Hände gehen. Wenn du mal so einen Bauarbeiter gesehen hast, der so wirklich so eine Wand knallt, dafür brauchst du halt deinen gesamten Körper und die Balance. Das heißt, wenn das Gewicht am Hammerkopf vorne sieht, dann merkst du es halt viel stärker, wo der Kopf ist. Das heißt, wenn man den Kopf mehr spüren will, braucht man halt einfach einen größeren, schwereren Hammer. Der einzige Unterschied beim Driver ist es dann, dass es halt einfach dann ein bisschen mehr Ego und mehr Carbon.
Ja, grundsätzlich kann man da sagen, gibt es da gar keinen Unterschied. Ja, also es gibt, im Grunde kannst du auch sagen, gibt es ein Schwunggewicht für den Putter, es gibt dann Schwunggewichte für die Wedges, für die Eisen, für die Hölzer und für den Driver, der dazugehört. Die haben alle Schwunggewichte und die fühlen sich dementsprechend natürlich dann an. Und gib dir recht, mehr Gewicht am Kopf spürst du natürlich die Trägheit und das Gewicht im Kopf, was jetzt auch nicht jeder dadurch spielen kann. Frauen haben tendenziell eher das Schwunggewicht Richtung Hände, da sich dann der Golfschläger natürlich auch leichter anfühlt. Aber zu sehr an den Händen bedeutet natürlich auch, dass du in den gewissen Schwungphasen nicht wirklich das Gefühl hast, wo ist denn jetzt der Kopf eigentlich? Und das ist natürlich dann auch, wenn du das eine erstmal gewöhnt bist, fühlt sich das andere natürlich dann auch komplett falsch erstmal an, auch wenn es vielleicht spielcharakteristisch viel besser zu einem dann passen würde. Und dementsprechend kann man jetzt nicht grundlegend erstmal sagen, das ist für dich richtig und das ist für dich falsch, sondern das müsste halt jeder für sich selber erstmal austesten.
Also kann theoretisch das Timing zur Zahl zerlegen oder halt zu mehr,
genau,
mehr ja, Bewusstsein, wo ist gerade mein Schlägerkopf im Schwung führen.
Ja, du gewöhnst dich ja halt auch daran. Du weißt ja dann halt auch, okay, was macht mein Schlägerkopf eigentlich in meinem Schwung? Was, wenn ich mich so und so bewege, dann macht er das. Und wenn ich dann meinetwegen aus einer extremen Kopflastigkeit jetzt hin zu einer Handlastigkeit komme, dann weiß ich halt eben nicht mehr, was der Kopf eventuell gerade in der Position macht, wo er jetzt gerade ist, was dazu führen könnte, dass ich halt erst einmal komplett komische Strikes habe, vielleicht auch den Ball im schlimmsten Fall gar nicht treffe. Aber das müsste man halt testen. Ja, und dafür gibt's halt mittlerweile auch Testsysteme. Mizuno arbeitet ja damit schon sehr lange mit dieser Swing DNA. Da machst du 3 Schwünge mit so einem, da ist so ein Griff aufgezogen auf dem Golfschläger und der sagt dir dann eigentlich, okay, du hast den und diesen Rhythmus, dieses Tempo und da würde sich eigentlich am besten dieser Schaft und diese Schwunggewichtskombination am besten machen.
Ja, aber da möchte ich einhaken, weil das ist, ich finde ja diese Stichprobengröße von 3 Schwüngen immer sehr lustig, weil das ja eigentlich genau der Aspekt ist, den so die meisten Amateure, die ich beobachte, ja, und ich beobachte ja fast nur Amateure halt auf dem Golfplatz, weil da sind wenig Leute, die richtig Ahnung von irgendwas haben. Da ist ja die Stichprobengröße auch meistens 3. Das heißt, der Driver wird rausgeholt, alles wird einmal umgesteckt, dann werden 3 Bälle geschlagen und dann wird daraus hin Schlüsse gezogen, so, ah nee, das ist nicht gut oder das ist falsch. Das ist ja auch keine richtig belastbare Größe, 3 Schwünge dann.
Ja, da wird es wahrscheinlich irgendwelche wissenschaftlichen Hintergründe geben, die das Feedback einfach geben, was man mit seinen Händen zur gewissen Zeit im Schwung macht. Und dementsprechend gebe ich dir recht, viele vertrauen ja auch nicht, sag ich mal, einer Änderung und oder wollen sie ja auch nicht verändern, weil sie halt dafür zu selten eben diesen Sport ausüben, beziehungsweise Angst haben, dass dann der Spaßfaktor erstmal über einen längeren Zeitraum komplett auf der Straße bleibt. Und ja, demnach, wie gesagt, ich finde halt auch, dass dieses gesamte Thema für Spieler extrem wichtig ist, die besseres Golf spielen können, beziehungsweise besseres Golf spielen wollen.
Oder und vielleicht mehr trainieren, ne? Insgesamt.
Und auch genau. Und halt auch dementsprechend gutes Golf schon beisammen haben. Da ist es dann umso wichtiger zu wissen, was mache ich eigentlich Und wie sieht das Ganze eigentlich aus? Ich kann hier mal kurz so eine Skala von mir zeigen. So sieht so eine Übersicht hier bei mir aus. Da hast ja. du in.
Der Beauty zeigt mir gerade so einen handgeschriebenen Zettel mit 1000 Nummern drauf. Finde ich gut.
Ja. da hast du dann
da
halt.
Kann ich wieder nichts mit anfangen. Also bin ich nicht einer dieser Nein. guten Golfer, ne?
Also ich hab dann für mich halt meine Schaftgewichte, meiner zwei Schäfte, die ich halt vor der Saison präferiert habe, halt notiert, daneben dann die Kopfgewichte und dann halt die Nummern, die ich halt benötige, um dieses Gesamtgewicht bei dem Faktor halt hinzubekommen, den ich halt für mein Schwunggewicht halt brauche. Und
ja, Matt halt Fitz Pet Beauty hier direkt bei uns im Podcast mit seinen endlosen Listen. Ja, ja, ey, super. Also ich kann nur sagen, ich glaube, das sieht sehr schön aus. Zum Glück kann man es nicht sehen. Ich finde gut, dass wir keinen Videopodcast machen und uns dagegen entschieden haben. Das ist echt klasse. Also ich würd sagen, nicht zu viel gleichzeitig ändern. Das wäre mein Tipp, weil Beauty hier hat seine große Liste mit 100 Selbstversuchen und einigt sich dann auf zwei Schäfte. Ich glaube, da muss man nicht so viel umtrennen. Oder wenn ihr Sachen umstellt, dann vielleicht mit einem Trainer zusammen und dann darauf hören. Ja, jetzt hol noch mehr raus. Hör auf, ich will das gar nicht sehen, diesen ganzen Zahlensalat. Hau ab, ich würde dich nur ein paar Sachen fragen und nicht komplett irgendwelche bekloppten Nummern hier sehen. Das bringt mir doch gar nichts. Nee, also von daher, ich glaube, die einfache Frage, auf die ich hinaus wollte für die meisten der Hörer, in welcher Reihenfolge sollte man am Driver überhaupt etwas ändern, Beauty?
Also grundlegend, wenn man mit seinem Driver bei einem Fitting war, sollte ich ganz wichtig diese Daten, die ich da gesagt bekommen habe, welche Einstellungen für mich gut sind, sollte ich mir notieren beziehungsweise irgendwo hinterlegen lassen und die würde ich dann auch nicht verändern, also weil sonst hätte man sich auch dieses ganze Fitting sparen können, weil die haben ja da die Ahnung und wissen, was man benötigt für seinen Driver. Dann sollte ich da gar nicht anfangen, mehr drauf rumzuschrauben. Wenn ich natürlich dann der Meinung bin, ich muss da rumschrauben, dann sollte ich mir vorher auf jeden Fall diesen Cheat mir angucken, was verändert sich, wenn ich was verändere. Und zwar, was passiert, wenn ich jetzt auf einmal mehr Loft möchte? Weil ich vielleicht zu wenig Spin habe oder wenn ich zu viel Spin habe, wenn ich jetzt weniger Loft auf meinen Driver packe, welche Werte verändern sich da halt noch mit? Ja, und dann halt auch damit klarkommen, dass ich dann eben nicht anfange im Setup den Kopf meinetwegen wieder aufzudrehen, weil ich jetzt mehr Loft draufgepackt habe und der sich natürlich schließt im Setup. Dann kann es so ein Problem werden, wenn ich dann halt anfange, da wieder aufzudrehen, dass ich dann ja noch mehr Loft drauf mache und die Schlagfläche öffne. Also das ist ja dann halt gegen die Physik, auch gegen die Trägheit und dann führt es halt zu keinem guten Golfschlag.
Ja, ich würde auch sagen, also eindeutige Empfehlung wäre, alles auf normal zu lassen und erstmal zu gucken, was du sagtest, wie gut ist man denn überhaupt mit dem Golfspiel? Und das heißt eigentlich für mich, wo treffe ich den Ball auf der Schlagfläche und wie groß ist die Streuung? Ne? Also treffe ich immer so einigermaßen Club Center, dann kann ich anfangen zu tunen, wenn ich weiß, was ich tue. Und ansonsten, wenn man halt da so eine harte Streuung hat und überall mal ein bisschen trifft, dann brauchen wir gar nicht Hightech tunen, sondern ja, dann dekoriert man ja eher das Problem, ne?
Ja, genau. Ja, also dann fange ich an, auch wieder zu manipulieren. Und diese Manipulation führt dann letztendlich nicht zu dem besseren Ergebnis, was ich mir wünsche. Und so verrenne ich mich halt potenziell auch dann darin. Und wie gesagt, die wenigsten notieren sich, wie es eigentlich vorher war. Prominenteste Beispiel war ja nun halt wirklich Brooks Koepka auf der Range in Augusta, wo was ja dann auch in den Medien aufkam, dass dann auf einmal seine Einstellungen verstellt waren. Selbst der wusste nicht, was seine Basic Settings sind. Ja, also und so sind glaube ich die meisten. Die wissen eigentlich gar nicht, welche Buchstabenkombination oder High oder Low, was das eigentlich bedeutet und was es für Folgen hat.
Ja, ich habe mir das auch einmal angeguckt und dann sofort wieder vergessen, ehrlich gesagt.
Ja, und man kann da schon sehr viel fixen. Also es gibt ja auch mittlerweile die ganzen Schlägerhersteller haben ja da auch auf Social Media und YouTube Videos, wo es auch mit Driver-Fitting, was sie da alles mit so normalen Spielern rausholen können, sobald sie
ja,
anfangen.
Ja, ja, aber warte, da muss ich kurz einbrechen, Len. Das ist ja gleichzeitig von den ganzen Schlägerherstellern deren größter Marketing-Gag, zu sagen, kauft den neuen Schläger XYZ, Was, du slicest zurzeit? Kein Problem, stell ihn doch einfach auf Draw. Und alle denken sich, geil, ich kaufe mir diesen Schläger, dann spiele ich ja kein Slice mehr.
Nein, also diese Videos meine ich gar nicht. Es gibt ja da auch Videos, wo die die Basic-Driver nehmen, die dann da hinkommen. Ja, also die dann da so die neben Basis-Driver haben und dann sagen, okay, du hast dieses Setting, das hat charakteristisch das und das zur Folge, wir machen das jetzt mal so und so und auf einmal funktioniert es da halt auch besser für die wieder.
Ja, das verstehe ich. Ich wollte bloß darauf hinaus, dass das Marketingversprechen, etwas umzuschrauben, nicht unbedingt in einem anderen Schwung und einem anderen Schlag dann gleichzeitig ändert. Das ist ja so eher die Thematik, die ich dachte.
Ja, das ist natürlich dann das Schlägermarketing, was dann nochmal eine ganz andere Geschichte ist. Aber grundlegend, wir waren ja bei dem Thema, wie sieht's aus mit meinen Schlägern, beziehungsweise was soll ich da verändern, wenn ich irgendwo bei jemandem professionell war, einfach die Einstellung nicht verändern, weil die scheint schon die beste Einstellung für jemanden zu sein, die er gerade dann so hat.
So, dann habe ich noch eine weitere Frage, weil das kommt mir auch ständig vor bei mittelalten Männern wie mir und Bekannten, die man sieht. Eine Sache hat aktuell Einzug gehalten oft, und zwar, das ist der Thema der Mini-Driver. Kannst du mir noch mal ganz kurz erzählen, was genau ein Mini-Driver ist?
Das einzige Wichtige ist im Grunde, dass der Mini-Driver ein Holz 3 mit größerem Kopf ist und dadurch sozusagen noch mehr Fehlerverzeihung einfach gegeben ist. Dennoch ist es ja nichts Neues, also diese Art von Schlägern, die gab es ja auch schon früher mal, also da wurde das Rad nicht neu erfunden, sondern halt auch durch gutes Marketing wurden da diese Mini-Driver wieder ins Gespräch gebracht und mit Tommy Fleetwood ja auch auf den Touren dieser Welt auch ja bestmöglich vertreten.
Okay, also deine Empfehlung, ja, nein, kurz, knapp, machen, ausprobieren, weiß ich nicht.
Also ich weiß nicht, was die Leute für Ziele haben mit so einem Schläger. Im Grunde würde ich jedem normalen Amateur raten, einen normalen Driver zu spielen, weil die Schlagfläche da einfach deutlich größer ist als bei einem Mini-Driver. Und ob jetzt ein mit Handicapper ein Holz 3 bewegen muss, ist auch nochmal so dahingestellt, ist im Grunde der am schwierigsten zu spielende Schläger im Golfset.
Und den spiele ich am liebsten.
Ja.
Aber
demnach. Du. Ja, muss halt jeder selber wissen und
aber komm, halt meine Holz-3-Schläge sind doch teilweise phänomenal.
Teilweise. Ja, teilweise, du sagst es, ja. Und demnach, ja, wie gesagt, das muss jeder für sich selber entscheiden, ob man jetzt ein Holz 3 oder einen Mini-Driver noch in der Tasche benötigt. Aber das benötigt auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen Übung, wie denn dieser Schläger sich bewegt.
Sehr gut, dann lass uns doch gleich mal auf die Touren gehen, weil da ist ja, wie gesagt, anfangs, jetzt haben wir uns schon wieder sogar verquatscht, aber lass uns das doch einmal zusammenfassen.
Paar 4, Tourgeflüster.
Also man kann ja erstmal anfangen mit aus deutscher Sicht. Matti Schmid war auf einmal plötzlich dabei bei der PGA Championship. Also es war mal wieder Major Time, und zwar die 108. PGA Championship in, weiß immer nicht, wie man es ausspricht, ich glaube Aaron Minnick, Miminick, Miminick, das ist irgendwo in Philadelphia, glaube ich. Ich habe es nicht ganz genau mir auf der Landkarte diesmal angeschaut. Aber erstmal natürlich Credit to Credit is due. Aaron Rai, ein Engländer, gewinnt das ganze Ding mit 3 Schlägen vor. Sein erster Major-Titel und mit einer -9 am Ende vor John Rahm und Alex Smalley. Eigentlich interessant ist quasi, dass er die letzten 10 Löcher am Sonntag 6 unter Par gespielt hat und einen Eagle auf der 9 und dann noch so ein Monster-Putt aus ewig weit weg. Das war nicht so ein solide verwalteter Sieg, sondern das war, ja, leicht irre, aber der Typ ist super low-key, kommen wir auch noch gleich zu sprechen. Aber erstmal kann man doch sagen, Golf wird nie langweilig, denn auch einfach so ein Aaron Rai kann aus dem Nichts kommend gefühlt einfach mal so ein Major gewinnen.
Ja, da sieht man, wie dicht da die Spitze halt mittlerweile ist. Das ist schon beeindruckend. Und er hat halt in den richtigen Momenten mit Abstand seine besten Golfschläge ausgepackt. Und er sah ja auf den Frontline am Sonntag schon so ein bisschen aus, als wäre er aus dem Rennen raus, auch wenn es so eng war, alle Tage in der Spitze. Spielte er zwei Bogies auf den Frontline, ehe er sich dann mit einem Eagle auf der 9 wieder so ein bisschen in das Geschehen zurückgespielt hatte. Und ja, dann hat er nach dem Eagle auf dem Backnine noch 4 unter folgen lassen. Und wenn du dann die letzten 10 Spielbahnen in so einem Major 6 unterspielst, dann ist die Wahrscheinlichkeit dann schon sehr hoch, dass du da als Sieger halt auch rausgehst. Wie gesagt, im richtigen Moment hat er angefangen, fantastisch zu spielen und war letztendlich dann auch ja der verdiente Sieger, denn die anderen hatten dann immer mal auch so Phasen mit dem Eindruck, dass sie das nicht so wirklich gewinnen wollten, auch wenn der Platz alles andere als leicht zu spielen war.
Ist er ja nie bei so einem PGA Championship, ne?
Nein, da zeigt es halt auch wieder, wie man moderne Golfplätze verteidigt. Und das ist dann halt eben diese Art von Grüns mit den Geschwindigkeiten in Kombination mit den Fahrenpositionen, die sie da so hatten, war das dann schon ja teilweise auch ein Massaker. Und das fällt immer dann vor allen Dingen auf, wenn dann so diese Topspieler anfangen, so weinerlich in den Pressekonferenzen auf einmal aufzutauchen. Und das war Donnerstag und Freitag vermehrt der Fall. Scheffler, Goderob, McIlroy.
Ja, Favoriten sterben so ein bisschen auch, ne?
Alle waren da sehr weinerlich auf der Pressekonferenz. Und da siehst du halt auch wieder, warum ich halt auch nie ein Rory McIlroy-Fan werde. spielt er mal eine nicht so gute Runde, wird er sehr schmallippig.
Aber kurze Ron-Notiz, weil wir bei Rory sind. Neueste Trash-Talk oder Gossip ist ja, Rory hat eine Rolle als er selber in Der Teufel trägt Prada 2. Spannend, oder?
Ja, sehr schön. Ja, also an alle Kinogänger, berichtet uns davon, ob ihr ihn spottet. Ja, aber um darauf zurückzukommen, es lief dann halt nicht so. Da wird er halt sehr schmallippig und auch sehr schnell eingeschnappt auf den Pressekonferenzen. Und Freitag und Samstag, wo es für ihn deutlich besser lief, ist er dann halt auch wieder so, ja, der Sunny Guy. Mag ich persönlich halt so nicht, weil es dann halt auch so wieder so ein Charakterzug so von sich präsentiert. Nichtsdestotrotz, es war sehr viel weinerliches Zeug auf den Pressekonferenzen zu hören die ganze Woche. Und das zeigt dann eigentlich immer, dass der Veranstalter es geschafft hat, den Kurs wirklich tricky und schwer zu machen. Denn auf einmal tauchten da Namen vorne auf, die nicht so üblich waren. Und dann entscheidet sich letztendlich darüber nicht, wer den Ball hier 350 Yards vom Tee haut in den Rough, um danach auf den Grüns den Ball nicht mehr zu halten zu bekommen, sondern ein Aaron Rye, der da manchmal so 280 Yards Drive gehauen hat, aber halt auf dem Fairway lief letztendlich. Oder halt auch bis leider zum Sonntag auch ein Matti Schmidt, der sich in Position gebracht hat und am Sonntag sogar für eine gewisse Zeit alleine das Leaderboard angeführt hat. Und es hatte so diese Martin Keimer 2010 Vibes. Er wird doch nicht jetzt hier wie Phoenix aus der Asche auf einmal ein Major gewinnen. Am Ende für ihn ein super Erfolg, geteilter 4. Platz. Und ja, was vor allen Dingen noch wichtiger ist.
Aus deutscher Sicht, ne, vor allem. Ich meine, wir sind ja seit Jahren eigentlich, haben wir da keine Namen mehr, von denen wir oft berichten dürfen. Und ein Matti Schmid nimmt da mal endlich wieder einen Platz ein, der nicht nur Sympathiepunkte bringt, sondern wirklich hat so ein geteilter 4. ist schon eine wirklich großartige Leistung.
Ja, Wahnsinn auch bei den Spielern, die halt da mitgespielt haben. Und das, was halt das Beste halt ist für ihn auch, sind halt die Goodies, die halt dabei rumkommen. Und das sind dann eben Startberechtigungen beim PGA Championship nächstes Jahr. Und vor allen Dingen noch viel wichtiger für ihn, die geteilten 4. haben Startberechtigung fürs Master halt auch über die PGA Championship. Das heißt, er hat sein Ticket für das Master nächstes Jahr schon sicher. Was natürlich ein absoluter Karriereerfolg ist, nicht nur diese Top-Platzierung beim Major, sondern halt auch die Chancen in den nächsten Major sich weiter zu präsentieren. Und So wie er sich da gegeben hat, war schon sehr beeindruckend. Extrem ruhig, total fokussiert, nicht so wirklich hektisch. Er ist so an seinem Gameplan auch geblieben und hat dann da nicht wilde Sachen probiert. Und das ist ja dann halt oft so hinten raus, dass dann, wenn es dann so ein bisschen aus den Händen gleitet, dass dann halt auch diese Top-Platzierung auch dahin gleitet. Aber das war nicht der Fall und das hat mich sehr beeindruckt und war fantastisch zu sehen gegenüber Aaron Rye. Natürlich war nichts mehr zu halten, weil ich glaube, wir alle kennen es, auch wenn es auf einem ganz anderen Level ist. Wenn man dann erstmal so eine Phase hat, diesen Flow, dann klappt halt auch für den Moment alles. Und Flow bei diesen absoluten Weltklasse-Spielern bedeutet dann eben, warum auch immer, dann fällt so ein 70-Fuß-Putt zum Birdie rein, dann haust du dein 5er-Eisen auf den Par 5 an die Fahne und der hätte ja fast auf beiden Par 5s, und es gab ja nur zwei auf dem Platz, fast Eagle-Eagle gespielt. Was natürlich dann halt auch so ein Game-Changer ist in so einem Major auf dem Sonntag.
Ja, wenn es mal läuft, dann läuft's. Aber das ist ja auch gut, dass das mal so laufen kann dann in so einem Moment, ne, und nicht einbricht.
Genau, und davon war eigentlich auch so ein bisschen auszugehen an dieser gesamten Konstellation am Sonntag. Ich hatte mich auch mit unserem guten Freund Otto vorher nochmal unterhalten am Telefon, wer denn da das so macht. Und da habe ich dann halt auch schon so direkt gesagt, es ist nicht vorherzusehen, wer hier heute als Sieger rausgeht. Denn irgendeiner von diesen 16, 17 Spielern, die da in ein, zwei Schlägen Abstand halt wirklich waren, in diesen Bunched Field da vorne, wird dann da an dem Tag vielleicht auch den Tag seiner Tage haben. Und mit Aaron Rye kam es ja jetzt nun tatsächlich so. Und dann gewinnt halt so einer und eben nicht so einer der Top-Spieler. John Rahm hatte Chancen, hat sie an dem Tag einfach nicht benutzt. Ja, wird dadurch halt durch seine nicht genutzten Chancen trotzdem Zweiter, was halt auch unglaublich wieder ist.
Ja, vor allem eine Steigerung, halt eine Steigerung zu Augusta auch ganz klar zu sehen, ne?
Ja, wie gesagt, die Klasse ist da, die weiß man einfach beim John Rahm, die man da bekommt. Ein Scotty hatte kurz nochmal einen Run, Rory hatte Chancen. Nur wenn es dann, wenn diese Top-Spieler halt dann nicht in dieser Wohlfühlsituation vorne schon sind, dann ist es auch für die schwer, gegen jemanden wie Aaron Rye oder wer auch immer, oder auch ein Matti Schmidt an dem Tag, dann halt auch mitzuhalten, weil halt die Dichte der absoluten Weltspitze, die wird halt immer geringer. Und wenn dann da einer, sag ich mal so, den heißen Putter auch bekommt, dann kann da das ganze Feld nichts gegen machen. Und war schön zu sehen, auch bei der gesamten Zusammenstellung seines Golf-Setups, wenn man das so nimmt. Wir alle kennen, die bei Nate hier trainieren und den Podcast hören, diese pinken Driver-Tees.
Die Castle-Tees,
die halt immer diesen gleichen Abstand zum Boden dir absichern. Genau diese pinken Castle Tees benutzt Aaron Rye. Dann
und noch was viel Schöneres, Beauty. Ja, noch was viel Schöneres, nämlich da werde ich ja endlich, da sehe ich mich endlich mit den Iron Covern wieder, die er ja, also er hat sie wohl genommen, weil ist nicht so aus reichen Verhältnissen und wollte tatsächlich seine Eisen, die damals halt viel wert waren, protecten, also schützen damit. Ich habe ja tatsächlich auch Iron Covers, darf ich ja verraten, aber weil mich das Geklapper im Back beim Tragen so nervt eher. Aber ja, ist einfach so ein Down-to-Earth-Typ, der so ein bisschen nonkonform daherkommt. Kein großes Social Media, kein großer Buzz, kein nix.
Ja,
genau. Gewinnt aber trotzdem einfach mit Können. Ne? Und was du gerade schon gesagt hast, auch zwei Handschuhe. Ich glaube, da sind die Bestellungen jetzt bei den Online-Versandhandeln mit Rechts- und Links-Handschuhen auch nach oben gegangen. Also eigentlich
wirklich,
der Typ,
auf jeden Fall.
Der Typ ist so ein bisschen der typische Clubgolfer. Der hat ja auch im Bag so einen uralten Driver und irgendwie so ein Mixed-Set irgendwas Zeug. Also könnte eigentlich auch im Club so ein guter Clubspieler sein, ne? So von der Appearance, sag ich mal, vom Auftreten her.
Ja, also spielt ein TaylorMade M6, ich weiß gar nicht, von vor 7 Jahren oder so, oder vor 8 Jahren ist dieses Modell. Das Holz 3 war auch von 2021 oder so. Also halt einfach trusty stuff, wo er halt weiß, was dieser Schläger mir halt liefert. Da weiß ich, was ich kriege. Und das benutze ich dann halt einfach und der Erfolg spricht dann natürlich jetzt Bände und bestätigt seine Set-Zusammenstellung. ist dann halt auch mal wieder fraglich für die ganzen Schlägerhersteller und vielleicht auch nicht dann die beste Werbung, wenn dann eben nicht das neueste Equipment auch zum Sieg noch führt. Aber nichtsdestotrotz, auch die gesamte Familiensituation, seine Frau, auch eine Profispielerin, die der Beziehung wegen so ein bisschen des Spielen beendet hat, war erfolgreich in Indien, hat LPGA-Tour gespielt. Man kann ja auch den Sprung beim Par-3-Contest, den er dieses Jahr gewonnen hat, Aaron Rye, also er hat quasi 1,5 Majors dieses Jahr schon gewonnen, also im Par-3 in Augusta und jetzt die PGA. Aber ja, war super spannend. Ich lag ja gesundheitsmäßig auf der Couch 1,5 Wochen, auch dann die ganze PGA über und habe das dann immer mal so verfolgt zwischen meinen Schläfchen. Und es war ein Leaderboard, was quasi so man selten gesehen hat. Und das hat die ganze Sache einfach wirklich spannend gemacht, weil da auf einmal Namen wieder vorne aufgeploppt sind mit 2 Birdies, die man so schon lange auf dem Leaderboard nicht mehr vorne gesehen hat. Martin Keimer hat verdammt gut performt. Dann Stefan Jäger hat verdammt gut performt. Also da war teilweise das Leaderboard unter den Top 12 oder so waren 3 Deutsche. Ja, und das ist ja doch eher selten gewesen in den letzten Jahren. Und das hat verdammt viel Spaß gemacht.
Dazu muss man auch sagen, aus deutscher Sicht ist ja nicht nur Matti Schmid da gewesen und andere, sondern es gab ja auch noch hier bei uns im Norden die Amundi LPGA. Und da hat auch dann wieder jemand gewonnen, den wir auch LET. Noch... Amundi, genau, also LET, sorry, ist ja gleiches Niveau eigentlich quasi, genau, die Ladies European Tour. Und da hat auch jemand gewonnen, den wir gut kennen, auch aus den Vorjahren, nämlich die Leonie Harm, hat die Amundi German Masters gewonnen. Glückwunsch und Grüße an der Stelle. Ich durfte ja mit Leonie eine Runde sozusagen mitlaufen als Caddy. War sehr nett, sehr nette Spielerin, Top-Spielerin, die da auch wirklich ambitioniert ist und das zahlt sich halt aus. Hat dann das Ding gewonnen vor noch Alexander Försterling und den anderen, die man kennt auf der Tour. Ja, also das gab es noch sozusagen. Also noch mehr Golfdrama zu Hause eigentlich hier direkt vor der Tür. Wer in Hamburg dort oben war, konnte sich das anschauen. Und gleichzeitig die PGA-Tour. Und dann, um das Ganze abzurunden, gab es ja dann auch noch andere Gewinner. Hast du das auch ein bisschen noch mitverfolgt, was
Du meinst ja bestimmt den Christopher Reitan, aber das war die Woche vor den PGA
Championship. Ja, genau, richtig, siehst du, deswegen habe ich sie nicht mehr gesehen
auf meinem Zettel. Trust hat er da gewonnen,
genau,
glaube ich.
Genau.
Und das war die Woche davor.
Siehst du, sind ja 2 Wochen, ne? Kriegt man immer nicht mehr so schnell zusammen. Ja, also das war cool, die PGA Championship jetzt mal wieder so zu sehen. Matti Schmidt geht auch mit 840.000 US-Dollar nach Hause, ist auch eine schöne Sache. Und ja, ich hätte mich natürlich gefreut, hätte er noch einen Platz 1 gemacht, aber Platz 4, muss man auch einfach mal sagen, ist toll, dass er mal wieder unter den Top 10 auch in der deutschen Flagge da mal irgendwie was vertreten ist, ne?
Genau, absolut. Und ich habe es gesagt, man war die ganzen Jahre, wir haben mal schon so ein bisschen drauf gewartet. Stefan Jäger hatte sich dann immer mal wieder so gezeigt. Und auch diesmal, er hat ja Historisches geschafft. 18 Pars bei einer PGA Championship in einer Runde gespielt am Freitag oder Samstag, ich glaube Freitag. Da ist kein Birdie gefallen, aber ich glaube, jeder von uns würde sich über die Runde auch jetzt so freuen. Ja. 18 Pars war auch beeindruckend. Ja, und wie gesagt, Martin Keimer war so ein bisschen im Opfer am Freitag, dem Wetter geschuldet. Es war schon auffällig, dass so gewisse Ansetzungen präferiert waren durch das Wetter, was da so vorhanden war. Aber nichtsdestotrotz, für die Deutschen mal wieder ein richtig gutes Major und hat Spaß gemacht, dem da ja das alles zu gucken.
Dann hoffen wir, dass noch ganz viel dahinterher kommt, dass ihr ein bisschen an euren Schwunggewichten rumfeilt und mal guckt, was eure Schläger wiegen. Es ist auf jeden Fall spannend zu gucken. Das Schwunggewicht wird auch meistens bei den Herstellern mit angegeben als eine Zahl mit einem Buchstaben. Könnt ihr mal gucken, was da eure Schläger so machen ungefähr. Also Beauty, das war wieder sehr informativ heute, die Folge. Vielen Dank auch, dass du da deine Nerd-Zahlen mir in die Kamera halten durftest. Ich hoffe, das hat dich auch ein bisschen gefreut. Und sobald wir wieder gesund bleiben, hören wir uns nächste Woche und kommen ansonsten dann wieder, wenn es passt, sag ich mal. Wir gehen nicht weg, aber hoffentlich nächsten Dienstag und ansonsten hören wir uns bald, oder Beauty?
Ganz genau, und an all die DGL-Heroes, die jetzt auch wieder in die Saison gestartet sind.
Ja, natürlich.
Kopf genau. Hoch. Die Ergebnisse, die ihr immer so zusammen murmelt, sind ja auch nur eine Folge eures Einsatzes. Also, ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir hören uns dann nächste Woche wieder und in dem Sinne immer schön auf dem Fairway bleiben. Tschüssi!
Das war Hart, aber Fairway. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, ein gutes Spiel und immer schön auf dem Fairway bleiben.